Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Und Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür Menschen zum Gespräch, die gesellschaftliche Debatten mitprägen. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. In dieser Sonderfolge von Fenninger trifft präsentieren wir die wichtigsten Inhalte des Volkshilfesymposiums 2025. Das diesjährige Symposium stand unter dem Titel »Mir ist so heiß – Klimakrise und Kinderarmut«. Die Klimakrise ist längst nicht mehr nur eine ökologische Herausforderung. Sie ist eine soziale Krise, die jene am härtesten trifft, die schon heute mit wenig auskommen müssen. Armutsbetroffene Kinder und Familien sind Hitze, schlechter Wohnqualität, psychischen Belastungen und fehlenden Schutzräumen besonders ausgesetzt und geraten damit stärker unter Druck als andere. In diesem Spannungsfeld aus sozialer Ungleichheit, steigenden Belastungen und politischen Versäumnissen braucht es eine starke sozialpolitische Stimme. Das Symposium hat genau diesen Anspruch: wissenschaftliche Erkenntnisse, politische Verantwortung und konkrete Erfahrungen aus der Praxis zusammenzubringen. Wir hören Beiträge von Melanie Pichler, Professorin an der BOKU Wien, über die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und der Frage, wer in Österreich tatsächlich wie viele Ressourcen verbraucht. Andrea Schmidt, Ernest Aigner und Hanna Lichtenberger, die in einem gemeinsamen Forschungsprojekt untersuchen, wie armutsbetroffene Kinder in Hitzeperioden leben, welche gesundheitlichen und psychischen Auswirkungen sie erleben und welche sozialen Infrastrukturen fehlen. Wir hören außerdem einen eindrucksvollen Beitrag von Kindern und jungen Erwachsenen in Zusammenarbeit mit den Kinderfreunden, die mit ihrer großen Kinder-Klima-Deklaration zu Wort kommen und klar benennen, was sie brauchen, um in einer lebenswerten Zukunft aufzuwachsen. Wir hören Christina Lampel, Junior Health Expertin der Gesundheit Österreich GmbH, mit einer Public Health Perspektive auf Hochwasser, psychosoziale Belastungen und soziale Ungleichheit. Und abschließend von der Volkshilfe Österreich, Marie Scharur und Erich Fenninger, die zeigen, wie Beteiligung, sozialpolitische Verantwortung und Selbstermächtigung im Kontext der Klimakrise gelingen können. Durch die Veranstaltung führt Judith Ranftler, zuständig für die Bereiche Kinderarmut, Forschung und soziale Arbeit bei der Volkshilfe Österreich.
Herzlich willkommen zu unserem Symposium zum Thema Kinderarmut. Als Volkshilfe veranstalten wir diesen sozialwissenschaftlichen und politischen Austausch schon seit vielen Jahren und wir freuen uns sehr, dass der Kreis der interessierten Personen jedes Jahr ein kleines bisschen größer ist. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, heute hier ins Theater am Werk in Wien. Ein herzliches Hallo auch an alle, die online dabei sind. Mein Name ist Judith Ranftler, ich bin bei der Volkshilfe für die Bereiche Kinderarmut, Forschung und soziale Arbeit zuständig und freue mich gemeinsam mit Ihnen auf einen spannenden Nachmittag mit unseren Expertinnen und Experten. Was erwartet uns? Es geht heute um zwei wichtige Themenkomplexe, die vielleicht auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, aber doch eng verknüpft sind. Wir sprechen über die Klimakrise in Verbindung mit Kinderarmut. Und wir werden uns Fragen stellen, wie die Klimakrise in Österreich soziale Ungleichheit verschärft, welche spezifischen Risiken für Kinder in Armut bestehen, welche klimasozialen Maßnahmen notwendig sind und wie soziale Arbeit konkret helfen kann.
Zum Auftakt hebt Volkshilfedirektor Erich Fenninger die zentralen Punkte des diesjährigen Themas hervor.
Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freundinnen, auch natürlich explizit liebe Studierende der Hochschule Burgenland, in erster Linie herzlich willkommen. Es ist für uns ein besonderer Tag, das Symposium, wir machen es viele Jahre, aber es ist schon ein wichtiges Instrument, inhaltlich und wissenschaftlich sich mit den Folgen von Armut, im Speziellen von Kinderarmut, auseinanderzusetzen. Und das ist schon die Basis, um Veränderungen zu bewirken. Und da möchte ich ansetzen beim Butterwege, das ist ein deutscher Armutsforscher und ein Kollege im Kampf gegen Armut. Und er sagt, wer sich mit Armut auseinandersetzt, kann nicht neutral bleiben. Weil wer sich auseinandersetzt, weiß, was Armut bewirkt, wie Menschen marginalisiert werden und wie alle Lebensdimensionen durchdrungen werden und wie sie das im Körper niederschlägt. Und deshalb glaube ich auch, in euren Namen zu sprechen, wir können nicht neutral sein, wenn wir wissen, was es bedeutet, unter Armutsbedingungen zu leben und insbesondere Kinder, wie tief sie betroffen und nachhaltig geschädigt werden. Und deshalb glaube ich, eint uns auch, dass wir die Armut bekämpfen und nicht die armen Menschen. Im Unterschied zu etlichen Parteien in Österreich, die definitiv wiederum armutsbetroffene Menschen als Feindbilder sehen und ihnen Sozialhilfe, Mindestsicherung nicht zugestehen lassen wollen. Das ist ein Skandal der Gegenwart und wir wehren uns dagegen. Und zum Zweiten werden wir nicht locker lassen, die Kinderarmut zu besiegen. Wir haben es geschafft, in das Regierungsübereinkommen die Halbierung rein zu verhandeln, nämlich dass die Armut von Kindern halbiert wird in der Periode und dass man eine Kindergrundsicherung implementiert, was eine Voraussetzung wäre, um das durchzusetzen. Es ist schwierig natürlich unter den budgetären Rahmenbedingungen. Das ist uns schon bewusst, aber es geht nicht ohne den Kampf gegen Kinderarmut, weil er kostet 17 Milliarden jährlich an Folgeschäden. Also es ist ja nicht nur etwas, was sozial und Kinderschutz und Kinderrecht orientiert, es ist eine Maßnahme auch, dass es weniger volkswirtschaftliche Kosten verursacht. Und jetzt ganz kurz zum Thema, die Klimakrise trifft uns alle, aber nicht alle gleich, oder? Armutsbetroffene Kinder natürlich deutlich mehr, pflegebedürftige Menschen deutlich mehr und Familien und Menschen mit geringen Einkommen. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo Superreiche mit ihren Privatjets permanent unterwegs sind, die auch Mörder-Verbrenner-Motoren fahren und mit Aktienhandeln der fossilen, eigentlich zur Vergangenheit angehörigen Aktien. Und wenn man sich die internationalen Studien anschaut, dann wird das auch ausdrücklich belegt. 10% der reichsten Menschen auf der Welt verursachen 42 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr, 42, und die ärmsten 10% nur 3,4. Also die Klimakrise ist auch eine Krise der sozialen Gerechtigkeit. Und wir wissen, jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet oder armutsbetroffen. 244.000 Kinder und Jugendliche leben in überbelegten Wohnungen. Was bedeutet das? Je mehr Personen in einer Wohnung leben, desto wärmer wird sie. Und die Klimakrise macht sich natürlich auch im Winter bemerkbar, dass 269.000 Menschen in feuchten und schimmeligen Wohnungen leben. Und das in Österreich, einem der reichsten Länder der Erde. Und die Kinder und Familien sagen das in der Forschung, dort, wo wir sie mit ihnen uns im Austausch befinden, dass sie sagen, der Sommer ist oftmals unerträglich, es ist bei uns zu Hause wie in einer Sauna. Und Abkühlung, können sie sich das leisten? Freibad? Eine Fahrt auf den See oder in gekühlten Museen? Nein. Die Ferientage, Bücher, wissen wir, wann sie wieder zurückkommen, oftmals von den Sommermonaten in die Schule, bleiben leer, im Unterschied zu denen, die so gefördert werden. Und zusammengefasst kann man sagen, dass es eine extreme, dramatische körperliche Belastung ist, also durch Stress, Schlafzerstörungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Unruhe etc. Und dass es die Kinder psychisch erfasst, dass diese psychischen Belastungen so hoch sind, dass sich die Kinder dann letztlich immer mehr zurückziehen. Und damit noch einmal die Betonung, wir müssen und wollen Kinderarmut bekämpfen. Wir wollen auch wirksam sein, erfolgreich sein. Eine Kindergrundsicherung ist die Basis, wo wir die Infrastruktur verbessern für Kinder und Jugendliche, aber auch finanzielle Leistungen brauchen, weil die Kinder leben nicht in der Schule oder in der Kinderbetreuungs- oder Bildungseinrichtungen, sondern zu Hause im Haushalt. Und am Schluss möchte ich mich explizit natürlich bedanken beim wichtigsten Haus in Österreich, das befindet sich im Stubenring 1, das ist das Sozialministerium, und bei den Personen natürlich auch, ihr ermöglicht uns das heute, nämlich durch eine Finanzierung, dass wir wissenschaftlichen Dialog organisieren können. Danke.
Und damit starten wir direkt ins inhaltliche Programm. Im ersten Beitrag geht es um Ungleichheit und Gerechtigkeit in der Klimakrise. Und dazu darf ich als erste Expertin Melanie Pichler, Professorin am Institut für Soziale Ökologie an der BOKU Wien, auf die Bühne bitten. Sie forscht zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit und Demokratie. Herzlich willkommen, Melanie Pichler.
Vielen Dank für die Einführung und Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und diesen Vortrag zu Ungleichheit und Gerechtigkeit in der Klimakrise halten darf. Eingangs ein paar Dimensionen von Klimagerechtigkeit. Worüber sprechen wir da überhaupt? Das Erste, was aus meiner Sicht wichtig ist, ist zu unterscheiden. In der Klimaforschung unterscheiden wir zwischen Mitigation und Anpassung. Da geht es erstmal darum, wie können wir die Klimakrise abmildern, verhindern. Es ist mittlerweile klar, dass wir die Klimakrise in dem Sinn nicht umkehren können. Vieles ist unumkehrbar. Aber es geht bei Mitigation vor allem darum, wie können wir die Klimakrise abschwächen? Wie können wir sicherstellen, dass keine oder nur mehr sehr reduzierte CO2-Emissionen in die Luft gelangen? Bei Anpassung wiederum geht es darum, wenn wir bestimmte Aspekte, Folgen der Klimakrise nicht mehr verhindern können. Es wurde jetzt schon Hitze genannt, Dürreperioden, Überschwemmungen, insgesamt Extremwetterereignisse. Wie können wir uns als Gesellschaft möglichst gut daran anpassen? Und für beide Aspekte ist natürlich Gerechtigkeit relevant. Also bei Mitigation geht es dann vor allem darum, wer trägt welche Last, wenn es um die Vermeidung von CO2, um die Reduktion von CO2-Emissionen geht. Bei Anpassung natürlich, wie sind da die Lasten möglichst gut verteilt? Wer hat wie Zugang zu Grünflächen und gekühlten Räumen? Wer wohnt denn in den Hitzeinseln? Wer hat wie Mitsprache, wenn es um Anpassungsmaßnahmen geht? Und auf Basis dieser grundsätzlichen Unterscheidung möchte ich ein paar zentrale Dimensionen von Klimagerechtigkeit unterscheiden. Und die erste Dimension, auf die ich dann in den Zahlen auch noch näher eingehen möchte und die sicher ganz entscheidend ist, ist die Frage der Verteilung. Also die gerechte Verteilung von Ressourcen, wer hat welchen Anteil am Ressourcenverbrauch in Österreich, aber auch natürlich darüber hinaus, wer verbraucht wie viele Emissionen, wie ungleich ist das verteilt und wie gerecht sind demnach die Maßnahmen. Auf Basis dessen, das habe ich schon gesagt, möchte ich Ihnen jetzt ein paar Zahlen und Fakten zu Ungleichheit und Klimakrise in Österreich vorstellen. Ich beziehe mich hier vor allem auf die Frage der ungleichen Verteilung von Ressourcenverbrauch und Emissionen, weniger auf die Frage von Anpassungsmaßnahmen. Das machen andere nach mir noch viel besser, das weiß ich. Deshalb hier vor allem ein Fokus auf Ungleichheit in Bezug auf die Verteilung. Zum Ersten ein allgemeiner Trend, und das ist natürlich wenig überraschend, aber es ist trotzdem aus meiner Sicht ganz entscheidend festzuhalten, dass höheres Einkommen insgesamt zu höherem Ressourcenverbrauch und zu höheren Emissionen führt. Das ist aus meiner Sicht auch deshalb wichtig, weil es natürlich so ein bisschen einen Mythos gibt, dass Menschen mit höherem Einkommen umweltbewusster sind und klimabewusster leben. Die Forschung zeigt eher was anderes. Das hat vor allem damit zu tun, dass Personen mit höherem Einkommen natürlich in viel größeren Wohnungen leben, dass sie viel häufiger ein Auto besitzen und dass sie beispielsweise auch viel häufiger fliegen, vor allem was Langstreckenflüge betrifft. Ganz konkret, die reichsten 10% verursachen ungefähr 3,4 Mal mehr Emissionen als die ärmsten 10% in Österreich. Und dann kann man sich das auf unterschiedliche Bereiche anschauen. Und da zeigt sich, dass die Ungleichheit vor allem in der Mobilität ganz besonders ausgeprägt ist im Verkehr, wo die reichsten 10% fast 5-mal mehr Emissionen verursachen als die ärmsten 10%. Ich habe schon gesagt, dass liegt vor allem am Autobesitz und Flugverkehr. Im Bereich der Konsumgüter, also das ist sowas wie Kleidung, Haushaltsgeräte, Ähnliches, sind es 3,4 mal mehr. Im Bereich Wohnen und Heizen sind es fast 3-mal mehr. Das ist aber auch die einzige Produktgruppe, wo die Ungleichheit zurückging. Das heißt nicht, dass es hier keine Probleme gibt, das möchte ich auf keinen Fall sagen. Aber es liegt hier, dass die Ungleichheit zurückging in Bezug auf den Emissionsausstoß, liegt vor allem an den Heizsystemen. Und dass ein bisschen was gelungen ist in Bezug auf den Austausch von Heizsystemen. Wir wissen aber auch, dass das der Bereich ist, wo es vor allem in Städten sehr große Probleme gibt und wo vor allem ärmere Menschen besonders betroffen sind. Wenigsten Ungleichheit gibt es interessanterweise im Feld der Ernährung. Ich glaube, man könnte sagen, Fleisch essen alle gleich viel. Und einen spezifischen Trend möchte ich hier nennen, der aus meiner Sicht eigentlich besonders besorgniserregend ist. Und das ist folgendes: In den letzten 20 Jahren sind die Emissionen ein bisschen gesunken. Insgesamt nicht sehr viel, wir wissen das, aber sie sind immerhin ein bisschen gesunken. Gleichzeitig ist aber die Ungleichheit gestiegen. Und das liegt vor allem daran, dass alle Einkommensgruppen ihre Emissionen reduziert haben, aber am meisten die unteren Einkommensgruppen. Also das heißt, die hohen Einkommensgruppen haben ihre Emissionen viel weniger reduziert in den letzten 20 Jahren als die unteren Einkommensgruppen. Und das ist natürlich ein großes Problem, das vor allem auch politisch sehr relevant ist. Interessanterweise, ländliche Regionen und städtische Regionen gibt es gar nicht so viele Unterschiede, obwohl die Lebensrealitäten natürlich teilweise sehr unterschiedlich sind, aber insgesamt fällt das nicht so stark ins Gewicht. Es gibt natürlich eine stark vergeschlechtlichte Dimension dieser Zahlen. Es gibt dazu leider sehr wenig konkrete Daten, aber wir wissen, dass Frauen noch immer viel weniger verdienen als Männer, dass sie viel eher von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, weil sie Care-Verpflichtungen haben, in diesen beengten Wohnungen mit Kindern leben. Und dann möchte ich eine Studie anführen oder noch ein bisschen weitere Zahlen aus einer Studie der Arbeiterkammer, die vor kurzem rausgekommen ist und die nochmal ein düstereres Bild in Bezug auf die Ungleichheit zeichnet. Und das hat vor allem damit zu tun, dass in dieser Studie nicht nur Einkommensungleichheit verglichen wird, sondern Vermögensungleichheit. Das heißt, die Idee ist hier, man geht davon aus, dass Menschen nicht nur höheres oder niedriges Einkommen haben, sondern sie haben auch wirtschaftliche Macht, indem sie Eigentum haben, zum Beispiel Wohnungen oder Unternehmen besitzen. Nur als Beispiel, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung besitze, in der ich selbst nicht wohne, dann kann ich trotzdem entscheiden, ob das Heizsystem dort geändert wird oder nicht. Aber die Person, die in dieser Wohnung zur Miete wohnt, kann das nicht entscheiden. Ja? Das heißt, die Hebel liegen natürlich bei bestimmten Personen viel stärker als bei anderen. Wenn man das aus so einer Perspektive betrachtet, dann sehen wir, dass die obersten 1% für 37% der Gesamtemissionen verantwortlich sind, die reichsten 10% 12-mal mehr Emissionen verursachen als die ärmsten 10%. Also das sind nochmal deutlich mehr Ungleichheit, wenn man die Vermögensungleichheit mit einbezieht. Auf Basis dieser Zahlen und Fakten, welche Maßnahmen lassen sich ableiten aus diesen Trends? Wir sollten in jedem Fall auf Maßnahmen fokussieren, die bei den Emissionen der höchsten Einkommensgruppen ansetzen. Und das ist Autoverkehr, das ist viel Fliegen und Ähnliches. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist und damit zusammenhängt, ist, dass die Verantwortung der Transformationskosten bei den Vermögenden liegen sollten. Und ich nehme nochmal das Beispiel des Heizungstauschs her, weil es natürlich ganz entscheidend ist für die Herausforderungen der Transformation in den nächsten Jahren. Das bedeutet auch, und damit komme ich zu einem weiteren Begriff, der heute schon vielfach genannt wurde, klimasoziale Maßnahmen. Das heißt, diese Verbindung von Klima und Sozialpolitik. Und es ist mir ganz wichtig, dass es eine Verbindung ist. Wir sollten Sozialpolitik nicht dafür verwenden, dass alle Dinge so bleiben, wie sie sind, dass wir keine Heizsysteme austauschen, dass wir den Autoverkehr nicht in Frage stellen, sondern es geht tatsächlich um diese Verbindung, die ganz entscheidend ist, weil die Ärmsten in diesem Land am meisten profitieren davon, wenn Wohnungen saniert werden, wenn Heizsysteme verändert werden und so weiter. Und zwei abschließende Punkte. Einer in Bezug auf sozialökologische Infrastrukturen. Ich gehe davon aus, dass das auch bei meinen folgenden RednerInnen noch eine Rolle spielen wird. Was heißt das? Für mich heißt das vor allem, dass man klimagerechte Maßnahmen weniger in individuellem Konsum denkt. Also wer kann sich individuelle Produkte wie ein Elektroauto oder ähnliches leisten, sondern eher in sozialökologischen Infrastrukturen. Also das heißt, wie können wir sicherstellen, dass möglichst alle Menschen Zugang zu erneuerbarer Energie, zu öffentlichem Verkehr, zu gesunder und klimafreundlicher Ernährung haben, ohne dass ich das sehr stark in Bezug auf individuellen Konsum denke. Man könnte sagen, sowas wie eine Ökologisierung des Wohlfahrtsstaates letztendlich. Ja? Und nur abschließend, um vor allem auch nochmal diese Prozessdimension anzusprechen. Die Beteiligung von betroffenen Menschen ist natürlich ganz entscheidend. Einerseits insgesamt, wenn es um die Formulierung von Politikentscheidungen geht, aber vor allem auch, wenn es um die Gestaltung von Anpassungsmaßnahmen geht. Also wer hat Zugang zu Grünräumen und Ähnliches? Wie müssen diese gestaltet werden, dass das von den jeweiligen Menschen, dass das auch die Bedürfnisse der jeweiligen Menschen entspricht? Meine Kollegen Ann Boko, Patrick Scherhofer, Maximilian Muhr, andere haben sehr interessante Projekte, ich glaube teilweise auch mit der Volkshilfe gemeinsam, wie ich gehört habe. Das heißt, hier gibt's sehr wichtige Arbeit, die auch sehr gut die wissenschaftliche Forschung an den Universitäten und Hochschulen mit den Organisationen, die sich um die konkreten Anliegen der Menschen kümmern, verbindet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Melanie Pichler, für diesen spannenden Auftakt und diese Einblicke in die Verbindung von sozialen Fragen und Klimafragen und auch diese unterschiedlichen Aspekte von Gerechtigkeit, die Sie da aufgezeigt haben. Danke sehr. Und damit darf ich gleich drei weitere Expertinnen auf die Bühne bitten, die sich in einer gemeinsamen Studie mit dem Thema armutsgefährdete Kinder in der Klimakrise auseinandergesetzt haben. Andrea Schmidt leitet das Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH. Sie erarbeitet wissenschaftliche Inhalte und Datengrundlagen für eine klimaresiliente Entwicklung von unserem Gesundheitssystem. Ernest Eigner ist Postdoc Researcher an der Leuphana-Universität Lüneburg. Als politischer Ökonom forscht er zu nachhaltiger Ressourcennutzung und ist auf der Suche nach klimasozialen Antworten. Und Hanna Lichtenberger, sie leitet das Team Forschung und Sozialpolitik bei uns in der Volkshilfe Österreich und forscht seit Jahren intensiv zum Thema Kinderarmut. Ich darf Sie alle drei auf die Bühne bitten.
Vielen Dank für die Vorstellung und die Möglichkeit, dass wir unser Forschungsprojekt hier vorstellen. Wir haben das 2022 durchgeführt und 2023 abgeschlossen. Ernest Eigner, Andrea Schmidt und Katharina Brugger, die heute nicht da ist, und ich gemeinsam in einer Kooperation zwischen Gesundheit Österreich GmbH und der Volkshilfe. Gefördert worden ist das Projekt von StartClim. Und was uns in dem Forschungsprojekt interessieren hat, ist die Frage, wie geht's armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen, vor allem aber Kindern unter 10 Jahren in der Klimakrise während Hitzeperioden. Wir haben heute schon gehört, Armut und Ausgrenzungsgefährdung ist in Österreich ein großes Thema. Jedes fünfte Kind ist betroffen. Die Folgen der Klimakrise sind schon lange in Österreich angekommen. Wir haben auch schon gehört, armutsbetroffene Haushalte sind besonders vulnerabel für die Effekte der Klimakrise. Und wir wissen aus der Forschung auch, dass Kinder besonders gefährdet sind für Hitzestress zum Beispiel oder auch einfach andere negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Warum ist das so? Die haben eine geringere Fähigkeit, Wärme abzuleiten, die haben eine geringere Schweißproduktion, das kühlt den Körper nicht so gut, aber sie haben auch mehr Bedarf, sich im Freien zu bewegen. Ja, nur weil es heiß ist, heißt das nicht, dass sie nicht draußen spielen wollen. Und was uns interessiert hat, ist jetzt vor diesem Hintergrund, dass wir wissen, armutsgefährdete Haushalte sind vulnerabel und Kinder sind vulnerabel. Wie ist es eben mit armutsgefährdeten Kindern? Und da hat unsere Studie eben auch eine Forschungslücke gefüllt. Was wollten wir konkret wissen? Wir wollten wissen, wie die Eltern die Veränderungen bei den Kindern während Hitzeperioden wahrnehmen. Wir wollten wissen, ob sich das Verhalten, das Wohlbefinden der Kinder im öffentlichen Raum, aber auch im Wohnraum verändert und wie gut sich die Eltern auch informiert fühlen über die gesundheitlichen Auswirkungen, über die Effekte der Klimakrise auf ihre Kinder. Wir wollten wissen, welchen Bedarf haben Familien im Wohnraum, Veränderungen, sich besser anpassen zu können an die Klimakrise, aber auch im öffentlichen Raum. Was brauchen sie da eigentlich, damit sie fit sind für die Klimakrise, damit sie diese negativen Effekte nicht so stark erleben müssen. Was haben wir konkret gemacht, um diese Forschungsfragen zu beantworten? Wir haben mit Familien gesprochen, eine quantitative Befragung durchgeführt mit 99, wir haben mit mehr gesprochen, aber 99 Daten konnten wir dann auswerten aus dem Projekt Existenzsicherung. Das war ein Projekt, das Familien finanziell absichern sollte im Kontext der Covid-Krise. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil die Familien einkommensgeprüft sind. Das heißt, wir wissen, dass ihr Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle gelegen hat. Wir haben uns vor allem Familien angeschaut, die stark von Hitze betroffen sind. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben die Anzahl der Hitzetage auf eine Karte gelegt und dann haben wir aus diesem Datensatz, 600 Familien waren in diesem Projekt im ersten Durchgang drinnen, und wir haben angeschaut, wo wohnen diese Familien eigentlich, und haben dann eben die Familien befragt, die eben von Hitze besonders betroffen sind. Und insgesamt hatten wir dadurch Daten über 190 Kinder, eben aus 99 Haushalten. Und dieser Sommer, in dem wir das gemacht haben, das war damals der Sommer mit der vierthöchsten Temperatur und den meisten Hitzetagen, viertmeisten Hitzetagen. Das heißt, wir haben einen heißen Sommer gehabt, in dem die Familien da gut auch davon berichten konnten, wie es ihnen damit gegangen ist. Und ein erstes Ergebnis aus der Befragung darf ich noch vorstellen. Wir wollten gleich zu Beginn wissen, wie stark sind denn die Kinder der Wahrnehmung der Eltern nach davon betroffen? Von der Hitze, wie stark sind sie belastet? Und ungefähr ein Drittel der Befragten haben gesagt, ja, ihre Kinder sind stark oder sehr stark durch die Hitze belastet. Warum haben wir jetzt nur zu Kindern, die unter 10 oder jünger sind, gefragt? Wir achten uns auch, dass es Sinn macht, weil die Eltern da mit den Kindern unterwegs sind am Spielplatz und eher beobachten, wie die Kinder spielen oder vielleicht auch besser wissen, wo die Kinder sind, als bei den 17-Jährigen, die sich ihren Tag in den Ferien auch selber fein machen ohne die Eltern. Daher haben wir die befragt. Und diese Belastungen, die die Eltern bei den Kindern beobachten, die werden sowohl im Wohnraum als auch im Öffentlichen wahrgenommen. Und die Familien fühlen sich insgesamt sehr gut informiert über die Effekte der Klimakrise.
Guten Tag und vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sein darf. Die Studie wurde eben schon vorgestellt und wir haben dann weiters befragt, wie die Eltern auch Veränderungen bei ihren Kindern wahrgenommen haben oder welche das konkret waren. Und allgemein berichten Eltern von sehr vielen Veränderungen, von psychischen als auch von physischen Veränderungen. Über 80% der Eltern, der Kinder haben Eltern haben bei ihren Kindern Durst bzw. mehr Trinken beobachtet. Und über 50% der Kinder sind unruhiger, unwohl, weinen mehr, schlafen schlechter, sind weniger motiviert, sich zu bewegen und aggressiver. Also wie auch schon eingangs vielfach erwähnt wurde, auch den Sozialarbeiterinnen allgemein bekannt ist, würde ich mal unterstellen, bestätigt auch diese Studie, dass tatsächlich sich der Haushalt sehr stark verändert, weil einfach die Stimmung sich sehr stark verändert. Wir haben diese Ergebnisse dann auch verschnitten mit tatsächlichen Temperaturbeobachtungen an den jeweiligen Wohnorten und konnten hier einen signifikanten Zusammenhang beobachten. Also gerade jene Eltern, die an besonders warmen Orten leben, haben bei ihren Kindern diese Veränderungen beobachtet, was die Ergebnisse nochmal validiert und bestätigt. Tatsächlich zeigt dann unsere Studie auch, dass die Eltern selbstverständlich auch zahlreiche Strategien anwenden, um ihre Kinder vor der Hitze zu schützen. Wir haben unterschieden zwischen 5 verschiedenen Strategien, die Ort ändern, baden, duschen, lüften, Klimageräte, als auch abdunkeln. Am meisten wurde selbstverständlich gelüftet, wie zu erwarten war, aber auch abgedunkelt, Innenjalousien, baden und duschen, Ventilatoren wurden vielfach verwendet, als auch an öffentliche Orte gehen, die gekühlt sind, um dort eine Abkühlung zu erleben. Allerdings wird dann auch beim Lüften darauf hingewiesen, dass dies mit Lärm und Abgasen einhergeht, von 20% vom Gesamtsample, was auch keine insignifikante Menge ist. Ein weiterer Weg, um sozusagen sich besser vor Hitze zu schützen, ist, sich den eigenen Wohnraum besser auszustatten. Hier werden verschiedene Wünsche geäußert, aber in der Regel wird darauf hingewiesen, dass die Anschaffung zu teuer ist. Das betrifft Außenrollos, Klimageräte, als auch Ventilatoren. Darüber hinaus wird auch über Umzug nachgedacht, was eine sehr nachvollziehbare Strategie ist. Aber 13% überlegen, aufgrund hoher Kosten überhaupt nicht umzuziehen. 11% überlegen, trotz der Kosten umzuziehen. Und 6% suchen aktuell zu diesem Zeitpunkt. Also Hitze und Hitzewahrnehmungen sind auch tatsächlich eine Motivation, um den Wohnort zu ändern. Das beschreibt nochmal, wie stark diese Belastung davon ist. Im nächsten Schritt sind wir der Frage nachgegangen, inwiefern der öffentliche Raum zum Schutz genutzt wird. Und hierbei erster Gedanke ist natürlich der Außenraum, Bäder, kostenpflichtige oder auch Badeplätze, Parks und Spielplätze. Ein wenig genutzt werden hingegen geschlossene öffentliche Innenräume. Das war für uns eine Erkenntnis. Und wenn diese genutzt wurden, sind es Einkaufszentren und Geschäfte. Hierfür gibt es dann auch Beschreibungen, dass das allerdings nur sehr ungern gemacht wird, weil natürlich der Besuch eines Einkaufszentrums, eines Geschäfts, eines Cafés mit einem gewissen Kaufzwang einhergeht, der Eltern in schwierige Situationen bringt, da sie diesen unter Umständen nicht erfüllen können, was sie wiederum in einen sehr heißen Außenraum zurückbringt oder in die sehr heiße Wohnung. Also das führt zu zahlreichen Konflikten, die auch aus unserer Studie hervorgehen. Wenig angeführt oder nicht angeführt wurden tatsächlich Vereinsräumlichkeiten, Öffis, Büchereien, Cafés und Restaurants. Und hiermit übergebe ich an meine Kollegin.
Ja, und anschließend an die von der Vorrednerin angesprochenen Vorschläge, aber auch an aus den Ergebnissen unserer Studie herauskommend, ergibt sich dann natürlich die Frage, warum werden manche Dinge nicht genützt oder woran liegt das vielleicht? Und daher haben wir dann auch eben uns damit beschäftigt, welche Mängel und Barrieren hier einfach auch bestehen. Denn leider ist es so, dass auch die im vorherigen Vortrag angesprochenen Infrastrukturmaßnahmen tatsächlich in einigen Gebieten, insbesondere eben dort, wo es besonders heiß ist, bisher nicht umgesetzt sind. Und mit unserer Studie zeigen wir eben, wo man hier eben besonders hinschauen sollte. Wir haben gesehen, dass, also und noch einmal auf die Farben zu verweisen, also das Gelbe sind eben, da geht es eben um finanzielle Aspekte, beim Grünen um persönliche Aspekte und beim Blauen um räumliche Aspekte. Aber tatsächlich haben wir auch gesehen, dass gerade diese räumliche Perspektive sehr viele Mängel aufweist. Also es fehlen zum Beispiel im Umfeld von den Familien, also wenn sie rausgehen wollen mit ihren Kindern, fehlt Wasser zum Abkühlen, das sagen 4 von 10. Trinkmöglichkeiten und Schatten, das sagen 3 von 10, dass das fehlt. Also das muss man sich mal vorstellen, es ist in den eigenen Wänden schon so heiß. Ich kann in der Nacht nicht schlafen, meine Kinder können schlecht schlafen und raus kann ich aber auch nicht wirklich gehen. Also wie belastend das eigentlich ist. Und 45% von uns befragten Haushalte haben auch angegeben, es ist einfach schlicht und einfach zu teuer für einige, ins Schwimmbad zum Beispiel zu gehen. Auf der anderen Seite spielen natürlich auch psychische Faktoren eine Rolle. Keine Lust zu haben, müde zu sein, dass es einfach zu anstrengend ist, vielleicht auch mit kleinen Kindern rauszugehen. insbesondere wenn es ohnehin schon eine belastende Situation ist. Was folgt daraus? Also das haben wir mit unserer Studie versucht auch aufzuzeigen. 3 von 4 Haushalten geben an, dass sie eben Plätze mit Wasser zum Abkühlen benötigen würden. Es fehlt tatsächlich auch an Spielplätzen oder öffentlichen Plätzen wie Parks oder Grünräumen in der Nähe. Wir wissen ja auch aus anderen Studien, dass gerade dieser Zusammenhang, habe ich einen Park in der Nähe, habe ich Grünraum in der Nähe, mit dem Einkommen korreliert. Das heißt, je höher das Einkommen, desto eher ist auch, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier einen Grünraum zur Verfügung habe, entweder einen privaten oder einen öffentlichen oder auch zum Beispiel Wasserabkühlungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite haben wir auch eben gehört, auch eben andere Räume wie Cafés oder Einkaufszentren werden wenig genützt. Aber auch hier sozusagen wäre ein Bedarf und insbesondere eben konsumfreie geschlossene Räume. Also wir kennen das aus anderen Ländern, wo das zum Beispiel im Winter Thema ist, aber die Bücherei zum Beispiel, ein Gemeindezentrum, aber auch Vereinsräumlichkeiten. Das wird, denke ich, auch also in Zukunft auch noch einmal auch im ländlichen Raum, wenn es dort einfach auch noch heißer wird, auch dort zunehmend eine Rolle spielen. Und wir wissen einfach auch aus vorherigen Studien der Volkshilfe und anderer der Armutsforschung, dass dieser Bedarf an zusätzlichen Mitteln unterschätzt wird potenziell. Denn oft einmal kommt es dann auch dazu, dass man sich einfach an eine Situation gewöhnt und vielleicht gar nicht in einer Befragung oder in dem Gespräch mit der Sozialarbeiterin, mit dem Sozialarbeiter auch diesen Bedarf überhaupt angibt, weil man sich sozusagen, weil man es gewohnt ist, mit wenig zufrieden zu sein. Ja, die Diskussion dazu, auf die wir uns natürlich auch noch mit Ihnen freuen, aber Hitzebetroffenheit, das zeigt unsere Studie, ist auch eine Folge von Armut und manifestiert sich eben bei armutsbetroffenen Kindern in Österreich bereits jetzt auf vielfache Weise. Wir wissen, wir haben auch gesehen, dass sich das eben auch auf die Gesundheit von Kindern im Kontext von Hitzewellen auswirkt. Hier ist es mir auch als Gesundheit Österreich ganz wichtig zu sagen, wenn wir über Hitze, wenn wir da was tun wollen im Zusammenhang mit Hitze, dann kann es nicht sein, dass wir erst im Mai wieder darüber anfangen nachzudenken, sondern wir müssen darüber eigentlich das ganze Jahr reden. Und da geht es eben dann zum Beispiel auch darum, eben diese Strategien zu unterstützen. Denn wir wissen, die Eltern wenden bereits jetzt wirklich, leider muss man sagen, kreative Strategien oft an, aber vor allem eben auch kostengünstige Strategien, um ihre Kinder vor Hitze zu schützen, sowohl in der eigenen Wohnung als auch im öffentlichen Raum. Ja, und damit sind wir unter anderem dann auch wieder beim Thema des Lüftens, das wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben, wo dann natürlich auch wieder Themen wie eben Autoverkehr und wieder eben die Infrastruktur auch dazukommen. Denn wenn ich nicht die Wohnung, wenn ich das Fenster nicht aufmachen kann, auch nicht am Abend und in der Früh, weil es einfach draußen andauernd die Luft extrem schlecht ist, dann habe ich wenig Möglichkeiten. Ja, der zweite Teil der Diskussion, also wir können hier eben, wir haben hier Möglichkeiten anzusetzen im privaten Raum. Wir haben vorher gehört, den Wohnschirm, wo einfach auch soziale Unterstützungsmöglichkeiten gegeben sind. Da wäre es natürlich schön, hier auch einfach ihn gerade in diesen Sanierungsbedarfen einfach auch, um vor Hitze zu schützen, ansetzen zu können. Aber auch im halböffentlichen, im öffentlichen Raum, in den Innenräumen und den Außenräumen gibt es hier Möglichkeiten anzusetzen. Es besteht aber Handlungs- und Investitionsbedarf, um armutsbetroffene Kinder besser vor Hitze zu schützen. Und ganz grundsätzlich für Kinder, auch aus dem Wohlbefinden der Kinder heraus, für die Gesundheit der Kinder, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass einfach gerade diese Beschattungsmöglichkeiten Kinder vor Hitze schützen, einfach auch aus der schon angesprochenen körperlichen Verwundbarkeit von kleinen Kindern. Ja, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank euch drei für die Einblicke in die Studie und die konkreten Probleme von armutsbetroffenen Kindern in der Klimakrise, aber auch die Strategien, die angewandt werden von den Familien. Die folgende Frage haben wir uns heute schon ein paar Mal gestellt. Wer hat eigentlich am wenigsten zur Klimakrise beigetragen und wird aber am stärksten davon betroffen sein? Es sind Kinder und Jugendliche. Und unsere nächsten Gäste haben sich Gedanken um die Rettung des Klimas gemacht und haben harte Forderungen für die Politik mit im Gepäck. Ein großes Danke an dieser Stelle an die Kinderfreunde Österreich und Bühne frei für Kinder fürs Klima, retten wir die Welt.
Schönen guten Nachmittag. Wir sind von den Kinderfreunden und wir dürfen Ihnen heute die Kinderklimadeklaration vorstellen. Bevor wir damit beginnen, möchten wir uns selber noch vorstellen. Wir sind Clara, 22.
Ich bin Janik, ich bin 19.
Ich bin Leila, ich bin 13 Jahre alt und gehöre zu dem Roten Falken Leopoldstadt.
Ich bin Sarah, ich bin 11 Jahre alt.
Ich bin Asina, ich bin 10 Jahre alt und ich liebe Natur und Tiere. Deswegen bin ich hier und will für das Klima kämpfen.
Ach, das war nicht gleich.
Wie sind wir eigentlich zur Kinderklimadeklaration gekommen? Im Herbst 2023 schickten wir über 11.000 Fragebögen an rund 450 Gruppen aus. Dazu gehören die ehrenamtlichen Gruppen der Kinderfreunde wie die Roten Falken, in die Kindergärten und Horte, auch in Jugendzentren und speziell Kampagnengruppen. Über 2000 ausgefüllte Fragebögen sind zu uns ins Bundesbüro zurückgeschickt worden.
Und wie Sie sich dann vorstellen können, waren das verdammt viele Daten. Deswegen haben wir dann zwei Fokusgruppen gegründet und die kleinere Fokusgruppe hat dann basierend auf diesen Clustern zu jedem Cluster eine eigene Frage entworfen bzw. eine eigene Forderung. Und diese Forderungen wurden dann in der größeren Fokusgruppe noch einmal abgestimmt. Das heißt, es ist absolut basisdemokratisch abgelaufen und so sind wir dann eben zu unseren Forderungen gekommen. Und bevor die Mädels uns dann erzählen, was eigentlich unsere Forderungen sind, schauen wir noch ganz kurz einen Blick auf die Ergebnisse. Und die sind eigentlich ziemlich eindeutig. Also wir sehen zum Beispiel beim Thema Information, wie sehr sind Kinder, fühlen sich Kinder über das Klima informiert, sehen wir, dass 70% sich eher mittel bis schlecht über das Klima informiert fühlen. Während, wenn wir jetzt an die große Frage von der Zukunft unseres Planeten denken, der absolute Großteil wirklich große bis ein bisschen Sorgen haben, ja, ein wirklicher Bruchteil hat nur wenig Sorgen bezüglich des Klimas. Und zum Schluss noch die Frage, ob die Erwachsenen gute Klimapolitik machen, beziehungsweise, genau, und da sehen wir auch, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, also, dass alle Erwachsenen alles richtig machen, sind 10%. Und damit darf ich jetzt an euch weitergeben.
Wir finden, dass alle zusammenhelfen müssen, damit es der Erde besser geht. Wirklich alle. Weil wenn nur ein paar Leute etwas tun, reicht das nicht. Jeder und jede kann ein bisschen was machen. Zum Beispiel Müll trennen, weniger verschwenden oder öfter zu Fuß gehen. Aber es ist unfair, wenn nur wir Kinder oder ein paar Familien versuchen, etwas zu ändern. Auch die Politik. Große Firmen und Menschen, die viel Geld haben, müssen mitmachen. Sie können nämlich richtig viel bewirken. Wenn alle ihren Beitrag beitragen, dann ist es gerecht. Und nur so haben wir Kinder später eine gute Zukunft auf dieser Erde. Entschuldigung.
Wir wünschen uns, dass die Luft nicht weiter verschmutzt wird. Wie wir das schaffen, würde nicht so viele Autos und LKWs fahren, sondern Rad oder Skateboard oder Roller und die öffentlichen Verkehrsmittel.
Wir Kinder wollen, dass Fabriken klimafreundlich werden. Wir wollen, dass Fabriken klimafreundlich werden, weil sie oft sehr viele CO2 und andere schädliche Sachen ausstoßen. Das macht unsere Erde wärmer und unsere Umwelt kaputt. Wir Kinder können das nicht allein ändern. Aber die Fabriken und die Firmen dahinter können große Schritte machen. Wenn Fabriken klimafreundlich werden, geht es uns Menschen besser und auch den Tieren und Pflanzen.
Wir Kinder wollen, dass Pflanzen geschützt, weniger Bäume gefällt und Waldrinne verhindert werden. Wir Kinder wollen, dass Tiere geschützt werden und keine weiteren Tierarten aussterben. Wir wollen, dass die Natur mehr geschützt wird, zum Beispiel Bäume nicht gefällt werden und Blumen nicht unnötig gepflückt. Pflanzen sind auch Lebewesen und sie sind für die Natur sehr wichtig. Wenn immer mehr Wälder abgeholzt werden oder große Waldbrände entstehen, geht ganz viel Lebensraum verloren. Das ist nicht nur schlecht für die Natur, sondern auch für uns Kinder. Denn ohne gesunde Wälder gibt es weniger saubere Luft und weniger Schatten. Und die Erde wird immer heißer. Und wir wollen auch, dass die Tiere mehr besser geschützt werden. Es sterben schon jetzt zu viele Arten aus. Und das ist total unfair. Die Tiere haben auch Rechte zu leben und können sich selbst nicht wehren. Aber wir Menschen können etwas tun. Zum Beispiel ihre Lebensräume schützen und aufhören, so viel zu zerstören. Alle Menschen müssen mithelfen, damit Pflanzen, Tiere und wir Menschen eine gute Zukunft haben. Ein Hoch auf die Vegetarier.
Die Kinder wollen, dass weniger Müll produziert wird. dieser Müll getrennt und nicht einfach weggeworfen wird. Wir Kinder wollen, dass kein Plastik mehr im Meer landet. Wir wollen, dass weniger Müll produziert wird und dass Müll richtig getrennt wird, weil zu viel Müll unsere Umwelt kaputt macht. Wenn Menschen Sachen einfach wegwerfen, landet das in der Natur oder sogar in unseren Flüssen. Das ist unfair, weil wir Kinder dann in einer der schmutzigen Welt aufwachsen müssen, obwohl wir gar nicht so viel Müll machen. Wir wollen auch, dass kein Plastik mehr im Meer landet. Dort werden Fische, Schildkröten und andere Meerestiere verletzt oder sterben, weil sie das Plastik fressen oder sich darin verfangen. Das macht uns traurig, weil die Tiere nichts dafür können. Wir Kinder können zwar Müll trennen und aufpassen, aber alle Erwachsenen müssen wirklich mithelfen, zum Beispiel weniger Verpackungen produzieren und bessere Lösungen finden. Nur so bleibt das Meer sauber und die Tiere bleiben geschützt.
Wir Kinder wollen, dass mehr verhandelt wird, wenn Kriege ausbrechen und niemand leiden muss. Wir wollen, dass Kriege nicht mehr ausbrechen und wenn Krieg ist, wollen wir, dass mehr verhandelt wird. Weil im Krieg immer Menschen leiden, vor allem Kinder. Viele verlieren ihr Zuhause, müssen flüchten oder haben große Angst. Sie wissen nicht, was passieren wird, ob sie morgen noch leben oder ob es irgendwann wieder besser wird. Das finden wir unfair. Wir wollen Frieden und Spaß im Leben. Außerdem zerstören Kriege auch unsere Umwelt. Bomben und Feuer zerstören Wälder, Tiere sterben und sehr viel CO2 wird freigesetzt. Das schadet dem Klima und macht die Erde noch schneller kaputt. Wir Kinder können nicht entscheiden, ob Länder kämpfen oder nicht. Aber die Erwachsenen in der Politik können das. Sie sollen früher miteinander reden, verhandeln und Lösungen finden, bevor Gewalt entsteht. Wir wünschen uns eine Welt, in der Streit mit Worten gelöst wird und niemand, weder Mensch noch die Natur, leiden muss. Das sind ein paar Beispiele für Wünsche von Kindern und Jugendlichen in ganz Österreich. Daraus ist unsere Deklaration entstanden.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Für euren Beitrag und dass ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt und dass ihr den Mut gefunden habt, da auf die Bühne zu kommen, um so eindrücklich eure Forderungen auch einzubringen. Ich glaube, alle haben es gehört und haben eure wirklich nachdrücklichen Punkte und sehr verständlichen Punkte auch gut mitnehmen können. Danke fürs Dabeisein. Als nächstes erwartet uns wieder ein wissenschaftlicher Beitrag in das Thema und ich darf Christina Lampel zu mir auf die Bühne bitten für ihren Beitrag zum Thema Kindergesundheit im Kontext von Hochwasserkatastrophen. Christina Lampel ist Junior Health Expertin am Kompetenzzentrum für Klima und Gesundheit bei der Gesundheit Österreich GmbH. Sie spricht über soziale Ungleichheit aus der Public Health Perspektive. Danke.
Ja, danke schön für die nette Vorstellung und das ist eine ziemliche Challenge nach diesem vorherigen Programmpunkt, jetzt wieder die bisschen härtere wissenschaftliche Sprache einzunehmen, aber thematisch passt es ja sehr gut. Wie Sie anhand der ersten Folie sehen können, geht es vor allem um Kindergesundheit in meinem Beitrag und trotz der vielfältigen Perspektiven, die wir heute schon gehört haben, gibt es da noch einen Bereich, der noch nicht so stark besprochen wurde, nämlich Hochwasserereignisse und wie die sich eigentlich auf die Gesundheit auswirken. Ich werde versuchen, vor allem den Aspekt der sozialen Ungleichheit im Vortrag hervorzuheben und eben die Public Health Perspektive einzunehmen, um eben noch einmal ganz klar zu betonen, wie wichtig strukturelle Rahmenbedingungen sind, um eben Menschen vor der Klimakrise entsprechend zu schützen. Das, was ich heute hier präsentiere, entsteht im Rahmen eines kleinen Projektes bei uns in der Abteilung, wo wir eben internationale Literatur zusammentragen. Das heißt, alles, was Sie hier jetzt sehen, hat immer einen internationalen Kontext und ist keine Fallstudie aus Österreich. Wir haben heute schon viel über steigende Temperaturen gehört. Einen Satz möchte ich hier trotzdem noch einmal teilen, weil es aus meiner Sicht nicht oft genug gesagt werden kann. Denn die Temperatur in Österreich steigt deutlich schneller als im globalen Durchschnitt, genau genommen doppelt so stark. Österreich hat sich schon über 3 Grad erwärmt. Und das geht jetzt logischerweise mit Hitzewellen und steigenden Hitzetagen einher, aber auch mit anderen Wetterphänomenen. Und das zeigt diese Grafik. Je wärmer es wird, desto nasser werden Niederschlagsereignisse, desto intensiver werden sie. Und das bedeutet auch, dass Ereignisse, die früher einmal in 10 Jahren vorgekommen sind, einfach öfter vorkommen werden in Österreich. Wenn wir uns jetzt die Hochwasserstatistik ansehen, dann sieht man das auch sehr klar anhand der letzten 25 Jahre. Wenn ich so in die Reihen schaue, ich sehe nicht ganz so viel, aber ich glaube, das Hochwasser 2002 können sich vielleicht nicht mehr alle so ganz gut erinnern. 2013 wahrscheinlich schon wieder mehr. Und das Hochwasser im letzten Jahr, ich glaube, da haben wir alle noch sehr gut unterschiedliche Bilder und auch Gefühle in uns, wenn wir daran zurückdenken. Und auch, um noch einmal so ein bisschen einen größeren Kontext zu schaffen, wenn wir uns den europäischen Kontext anschauen, man kann sagen, dass eigentlich alle Länder von Hochwasserereignissen betroffen sind und wirklich Überschwemmungen die häufigste Art von zerstörerischen Extremwetterereignissen darstellen. Sie haben, wenn Sie an das Hochwasser letztes Jahr denken, bestimmt auch noch die Berichterstattung sehr gut im Kopf von überfluteten Gärten, Kellern, aber auch landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und wenn man sich so anekdotisch die Berichterstattung ansieht, dann wird einem recht schnell klar, dass sehr viel berichtet wird über wirtschaftlichen Schaden, über finanzielle Einbußen und Infrastruktur, die zerstört worden ist, was in weiterer Folge auch damit einhergeht, dass sehr viel darüber gesprochen wird, welche Hochwasserschutzprojekte man planen kann im Zusammenhang mit der Infrastruktur und mit Technik. Was aber da sehr häufig dann ein bisschen in den Hintergrund gerät, ist eigentlich, ich nenne es jetzt ganz salopp, die menschliche Perspektive und wie es den Personen eigentlich geht. Und hier zwei Beispiele von Berichten, wo ganz klar wird, dass damit natürlich finanzielle Einbußen und sehr viel Sorge einhergeht und Angst und einfach Unsicherheit die Menschen spüren. Und das wird eigentlich bis dato noch gar nicht so stark in den Blick genommen, zumindest für den österreichischen Kontext. Obwohl wir wissen, dass es die Relevanz gibt, weil die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass es zu solchen Starkregenereignissen mit Überflutungen kommen wird und daher die systematische Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen auch relevant ist. Da wir das für Österreich noch nicht so gut sagen können, habe ich jetzt eben, wie gesagt, ein paar Beispiele aus der internationalen Literatur mitgebracht. Beginnen möchte ich damit, dass eine Übersichtsarbeit sehr gut gezeigt hat, dass die gesundheitlichen Auswirkungen unterschiedlich verteilt sind. Also man sieht, dass junge Männer vor allem, was logisch ist, die arbeiten häufig bei Rettungsorganisationen eher von so klassisch körperlichen Auswirkungen betroffen sind, wie im schlimmsten Fall Todesfällen, aber auch andere Brüche oder körperliche Auswirkungen und Frauen, Kinder und ältere Menschen vor allem von den psychosozialen Auswirkungen von Hochwasserereignissen. Man kann dort vor allem feststellen, dass es zu Angstzuständen kommt, zu posttraumatischen Belastungsstörungen, zu posttraumatischen Stressbelastungen, aber auch zu Schlafstörungen und so weiter. Das liegt unter anderem daran, dass natürlich ein Hochwasser auch mit einem sehr starken Verlust einhergeht und jetzt nicht nur mit dem Wohnraum, sondern auch mit Besitztümern, die einen hohen emotionalen Wert haben und natürlich diese ganze Situation ein sehr hoher Stressfaktor ist. Und dieser Stressfaktor ist besonders für Kinder und Jugendliche eben relevant, da die eine vulnerable Gruppe darstellen im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen und der psychischen oder der psychosozialen Gesundheit. Ganz kurz noch, wenn Sie psychosoziale Gesundheit lesen auf den Folien, meine ich immer damit einen sehr umfassenden Begriff. Das heißt, da geht es dann auch um sozioökonomische Faktoren, um kulturelle Faktoren, die eben Einfluss haben auf unsere psychosoziale Gesundheit. Mit Fokus auf Kinder und Jugendliche möchte ich noch drei Beispiele nennen, und zwar das allererste ist eine Langzeituntersuchung aus dem US-amerikanischen Raum, die aufgezeigt hat oder die hat sich angeschaut, was passiert langfristig, wenn ein Kind unter 5 oder bis 5 Jahren von einem Extremwetterereignis betroffen ist, wie kann man sich dann die Auswirkungen vorstellen, und was man hier sehr eindrücklich sieht, dass es zu langfristigen Auswirkungen kommen kann in Form von Stimmungsangst oder Substanzgebrauchsstörungen mit bis zu also 33%, die hier angegeben werden. Eine Untersuchung in Polen bestätigt das auch. Über 2 Jahre nach einer sehr starken Überschwemmung konnte bei 18% der Kinder und Jugendlichen, die damals von diesem Ereignis betroffen waren, noch immer Symptome vom posttraumatischen Belastungssyndrom erkannt werden. Also man sieht hier relativ klar, internationale Literatur zeigt uns, da gibt es schon einen wichtigen Punkt, wo man hinschauen sollte. Insbesondere gut erforscht sind eben posttraumatische Stressreaktionen und Belastungssyndrome. Beschrieben sind Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen, aber auch Lernschwierigkeiten, wo es aber noch nähere Forschung auf jeden Fall dazu braucht. Unseres Wissens nach gibt es dazu keine Forschung in Österreich, obwohl vor diesem Hintergrund, den ich gerade erklärt habe, glaube ich, auch klar wird, dass es schon sehr wichtig wäre, sich das genauer einmal anzuschauen. Ich habe erwähnt, die vielfältigen Einflussfaktoren. Diese Grafik, die Sie hier sehen, entstand aus einem Forschungsprojekt in Australien, wo Betroffene und Expertinnen gemeinsam daran gearbeitet haben, ein umfassendes Verständnis dafür zu schaffen, was beeinflusst jetzt die psychosoziale Gesundheit bei Hochwasserereignissen. Und ein Faktor davon ist die Familie, die familiären Faktoren. Wir haben da heute schon zu Beginn bei den Begrüßungsworten gehört, wie schwer das für eine ganze Familie sein kann, so ein Extremwetterereignis zu erleben. Es ist natürlich für alle eine Extrembelastung, aber insbesondere aufgrund der geringen Schutz- und Bewältigungsstrategien von Kindern und Jugendlichen ist es besonders relevant, deren psychosoziale Gesundheit in den Blick zu nehmen. Sie sind besonders sensibel bei innerfamiliären Spannungen. Jetzt weiß man, dass Personen, die mit wenig Geld auskommen müssen, insgesamt schon sehr stark psychosozial betroffen sind. Und wenn dann noch eine ergänzende Belastung durch so ein Wetterereignis dazukommt, dann steigt natürlich auch hier der Druck und die Belastung. Das Setting Schule wird auch in der Literatur immer wieder genannt, nicht nur nach einem Hochwasserereignis, sondern auch in der Vorbereitung. Lehrerinnen scheinen hier auch einen sehr wesentlichen Beitrag leisten zu können, um die psychosoziale Gesundheit zu unterstützen, weil sie eben als Vertrauensfigur agieren können. Es wurde heute schon von meinen VorrednerInnen sehr oft betont, wie wichtig die strukturellen Rahmenbedingungen sind. Das möchte ich jetzt auch am Ende noch einmal aufgreifen anhand von 4 Punkten, denn wir wissen, dass sich sehr viel innerhalb dieser Einflussfaktoren einfach bewegt. Und da kann man sehr gut erkennen, dass es sehr zentral ist, die lokale Bevölkerung bei Hochwasserschutzprojekten auch wirklich aktiv einzubinden und jetzt nicht nur eine Scheinbeteiligung, sondern wirklich aktiv die Partizipation möglich zu machen, sie zu empowern und sie zu unterstützen, um ihnen auch zu zeigen, sie werden als Gemeinschaft gehört und dieses gestärkte Gemeinschaftsgefühl kann auch die psychosoziale Gesundheit positiv beeinflussen. Wenn wir über Wetterereignisse insgesamt reden, dann muss man auch über Kommunikation und Warnungen sprechen natürlich. Und hier zeigen Studien, dass abhängig davon, wie verständlich und wie vertrauenswürdig und auch wie rechtzeitig, also frühzeitig die Kommunikation passiert, hier die psychosoziale Gesundheit positiv beeinflusst werden kann. Dem Gesundheits- und Sozialbereich kommt natürlich ein ganz wichtiger Anteil auch hier zu, nicht nur in der akuten Situation, sondern auch im langfristigen Aufrechterhalten von Angeboten sozusagen, weil, wie Sie anhand der vorigen Folien gesehen haben, natürlich passiert die Folge auf die psychosoziale Gesundheit auch akut, aber es kann sich auch über einen längeren Zeitraum einfach manifestieren und deshalb hier auch eine ganz klare Empfehlung aus der internationalen Literatur, dass sich Unterstützungsangebote auch über diesen akuten Vorfall hinweg an die Betroffenen richten sollten. Am Ende noch einmal ein ganz klarer oder ganz relevant zu unterstreichen, die sozialen Determinanten, das heißt, wie ist das Einkommen, wo wohne ich und welche Möglichkeiten habe ich, als ganz, ganz zentralen Aspekt, der die psychosoziale Gesundheit eben beeinflussen kann. Bevor ich jetzt zu meiner Schlussfolie komme, das passt jetzt eigentlich recht perfekt zu den Kinderfreunden-Teil davor, habe ich eine Studie mitgebracht aus Großbritannien. Die haben nach einer Überflutung eine Studie mit Kindern gemacht und ein Manifest mit den Kindern erstellt, wo deren Perspektive sehr zentral war. Und ich glaube, es ist ganz relevant, wenn wir uns mit dem Thema Hochwasser, psychische Gesundheit und Kinder auseinandersetzen, dass wir das immer auch mit einem Ressourcenansatz betrachten und Kinder auch als aktive Akteurinnen in diesem Fall sehen und nicht diese reine Opferperspektive hier anlegen. To sum up, wir, glaube ich, haben jetzt alle irgendwie gehört, dass Extremwetterereignisse in Zukunft für Österreich einfach immer relevanter werden. Die internationale Literatur zeigt uns, es gibt Auswirkungen auf die psychosoziale Gesundheit, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Forschungsbedarf für Österreich, die Hanna hat es gesagt, man soll es auch ansprechen. Also es ist auf jeden Fall eine Forschungslücke, die aktuell besteht. Sehr zentral ist es auch, vielfältige Faktoren zu berücksichtigen, nicht nur die individuellen Faktoren, sondern eben auch das gesamte Lebensumfeld von den Familien oder von den Kindern zu betrachten und der sozioökonomische Status, der einen sehr starken Einfluss haben kann, als sozusagen Voraussetzung dafür, gute Präventionsmaßnahmen zu planen. Genau, das war's jetzt von mir. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt's ein kurzes Dokument, das Sie sich dann kostenlos downloaden können, wo noch viel mehr Studien zusammengefasst werden. Und danke.
Ja,
Vielen Dank, Christina Lampel, für diesen Scheinwerfer auf die psychosozialen Belastungen von Kindern und Jugendlichen bei Hochwasserkatastrophen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Beteiligen, ermächtigen und verändern, das steht im Zentrum von sozialer Arbeit. Wir freuen uns auf den nächsten Beitrag von Marie Charour. Sie ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team Forschung und Sozialpolitik bei der Volkshilfe Österreich und Erich Fenninger, den Direktor der Volkshilfe Österreich.
Ja, danke. Wir als Volkshilfe begreifen uns auf jeden Fall als sozial arbeitende Organisation, die eben, wie der Titel schon sagt, beteiligen will, Ermächtigung anstrebt und Wirkung und Veränderung erzielen will. Und möchte beginnen zunächst bei einer Analyse, wo wir stehen, und zurückgreifen auf den Philosophen Antonio Gramsci aus Italien, der ein beeindruckendes Werk geschrieben hat und in den 1930er Jahren, einer Zeit, die man durchaus vergleichen kann mit der Gegenwart, wo es Parallelen gibt, beginnen. Nämlich, das Alte stirbt, das Neue kann nicht zur Welt kommen, es ist die Zeit der Monster. Und das trifft auf die Gegenwart auch zu, weil es eben historische Parallelitäten gibt, aufkeimende Rechtsextremismus, Faschismus in dieser Zeit. Und er hat formuliert, dass in dieser Zeit morbide Erscheinungen auftreten und die morbiden Erscheinungen in unserer Zeit, ich kann nicht alle nennen, aber einige haben wir herausgegriffen, ist die ökologische Zerstörung, der wir uns widmen, die Globalisierung der Kriege, des Krieges. Wir geben so viel in die Rüstung aus wie nie zuvor in der Geschichte und haben die meisten Kriege in der Gegenwart. Also irgendwo stimmt der Zusammenhang nicht. Aufrüsten schützt uns vor Kriegen. Die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts, der ist gegeben, globale Bewegung gegen diesen sozialen Zusammenhang und ein Aufkommen des Zerstörerischen, was die Demokratie betrifft, autoritäre Angriffe, können wir feststellen. Und andere Punkte, morbide Erscheinungsformen, könnte man sagen, ist auch, dass der Sozialstaat angegriffen wird in Europa, aber auch jetzt in Österreich. Gründe werden benannt wie die Budgetkonsolidierung, das kennen wir alles. Und die Budgetkonsolidierung bedeutet aktuell, und viele von euch wissen das, Kürzungen im Sozialbereich. Wir stehen unter massivem aktuellen Druck, was sozusagen die Löhne und Gehälter betrifft für die Kolleginnen und Kollegen, weil es sozusagen keine Steigerungen der Budgets geben wird. Und zum Zweiten erleben wir derzeit das erste Zusperren von wichtigen Projekten für Menschen. Also ob jetzt in Wien den Suchthilfebereich anspreche, den niederschwelligen, oder Maßnahmen für Menschen, jung sind und keine Arbeit haben und eine geringe formale Bildung, dass diese Schulen werden geschlossen. Und dazu kommt natürlich nicht nur dieser Druck, sondern auch ein ideologischer. Also in den Ländern, wo rechtsextreme oder populistische Parteien in Österreich regieren, sehen wir durchaus einen Zusammenhang, dass plötzlich also alle Projekte unter Druck stehen, abgeschafft, abgedreht werden, wo Migrationsberatung stattfindet. Oder dass wir sehen Vertriebenen Aufenthalte und das letzte in Wien wird geschlossen. Und das zusammen ist schon mal nicht wenig. Und dazu kommt noch wirklich der Angriff der Rechtsextremen auf die NGOs. Ich glaube, viele von euch werden es bemerkt haben. Die Taktung ist eine, die immer in kürzeren Abständen erfolgt. Die Einschläge werden schwerer. Die große Anfrage an die Regierung vor dem Sommer, jetzt der U-Ausschuss. Das ist sozusagen die Rahmung, in der wir uns befinden. Und jetzt ist halt die Frage, die wir uns stellen, wie können wir Handlungsspielraum überhaupt noch eröffnen, um tatsächlich Wirkung zu erzeugen? Und da möchte ich nochmal zurückgreifen auf Antonio Gramsci, sozusagen, dass wir uns, glaube ich, bewusst machen sollten, um dann die entsprechenden Antworten zu geben. Er definiert damals, der Alltagsverstand ist die Sammlung von vorgefassten Meinungen, die in einer bestimmten Gesellschaft vorherrschen. Und der Alltagsverstand ist sozusagen das Produkt der hegemonalen Kultur. Und dazu gestellt noch, in der hegemonalen Gesellschaft wird der Alltagsverstand so geformt, dass er die Interessen der herrschenden Klasse widerspiegelt, ohne dass sich die Menschen dessen bewusst sein und diese ihrer Interessen eigentlich zuwiderläuft. Und das erscheint mir wirklich wichtig in der Analyse, und damit ist schon die Frage eingeleitet, wie können wir antworten? Und da wäre schon die eine These, dass wir sagen, wir müssen uns auch einmischen, um den Alltagsverstand zu verschieben. Es einfach gegen Narrative aufbauen, gegen die Rechtsextreme, die einen globalen Durchmarsch derzeit macht. Und wir glauben, dass wir hier das als eine Strategie schaffen, wenn wir Wissenschaft und soziale Arbeit und soziale Praxis zusammenbringen. Erstens und zweitens, dass wir soziale Zusammenarbeit mit den Betroffenen machen. Also nicht nur soziale Arbeit mit Adressatinnen, sondern wirklich Bündnisse eingehen, und orientieren tun wir uns natürlich. Wir sind gegründet worden im Kampf gegen Armut. Es geht um Rechte und nicht um Almosen. Wir sind nicht karitativ, paternalistisch, versuchen das uns jeden Tag, jedes Jahr zu befreien und mit den Betroffenen Dinge zu entwickeln. Und als mögliche Das Narrativ ist schon, Solidarität einmal zu strapazieren. Solidarität hat nur dann wirklich einen Nutzen, wenn es nicht ein Lippenbekenntnis bleibt. Also Solidarität aus unserem Sinn, die Empfehlung ist, Solidarität muss eine soziale Praxis sein. Es genügt nicht nur darüber zu reden, sondern es muss ein Tun sein, eine soziale Praxis im Bündnis, wo wir sozusagen geteilte Belange gemeinsam artikulieren, um einen Zugriff auf unsere Lebensrealität zu bekommen, die aktiv zu gestalten und nicht als passives Subjekt sozusagen unter diesen Bedingungen leiden. Natürlich die soziale Arbeit, wir wissen, wir haben ein politisches Mandat, nur die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, nutzen wir sie, dieses Mandat? Also wir vertreten die These, Sozialarbeit wirkt nur dann, wenn sie politisch gelebt wird. Also wenn wir nicht nur auf der Mikroebene tätig sind, sondern tatsächlich aus diesem Veränderungsmandat auch Veränderungen bewirken. Und dazu eine kleine Grafik, wie wir das versuchen zu organisieren, eben, dass wir soziale Arbeit als die Basis, soziale Zusammenarbeit leisten in ganz Österreich und versuchen dann Forschung, Marie ist ja bei uns auch im Forschungsteam dabei, so wie die Hanna, die heute schon gesprochen hat, versuchen aus den kritischen Theorien kritische Fragestellungen zu formulieren, Ableitungen zu treffen und dann anwaltschaftlich tunlichst mit Betroffenen aufzutreten. Also strikt die Brille, die Perspektive der Betroffenen einzunehmen, das ist unser Ringen, das wirklich wichtig ist, wenn wir diesen Alltagsverstand durchdringen wollen und den auch ändern wollen und ein Narrativ gegenstellen wollen. Und das erleben wir eh, das ist durchaus angereichert von Interessen des Kapitals, aber letztlich auch Interessen der Rechtsextremen. Und damit übergebe ich an die liebe Marie. Bitte sehr.
Genau, danke Erich. Ich glaube, wir können ganz gut anschließen mit dem, was wir jetzt noch präsentieren wollen über unsere konkrete Arbeit an das, was auch davor schon genannt wurde in den Beiträgen, nämlich, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Zielgruppen und die betroffene Bevölkerung auch zu beteiligen. Und wir haben eben im Rahmen von einem Projekt verschiedene Methoden und Formate entwickelt für eine armutssensible Beteiligung. Also wie kann Beteiligung von armutsbetroffenen Haushalten, von Familien in der Praxis auch wirklich gelingen? Und dazu darf ich ein Projekt jetzt ganz kurz präsentieren. Das haben wir im Auftrag des BMK, also des ehemaligen Klimaschutzministeriums, durchgeführt. Und die zentralen Fragestellungen des Projekts waren, welche Belastungen bestehen bei armutsbetroffenen Haushalten im Umgang mit der Klimakrise, welche Möglichkeiten der Klimawandelanpassung haben sie und vor allem auch, welche Kommunikationsformate sind eigentlich geeignet, um sie besser zu erreichen, auch im Umgang mit der Klimakrise. Genau, wir haben dann das Projekt so aufgebaut, dass wir zuerst eine telefonische Umfrage gemacht haben unter unseren Klientinnen. Das waren Personen, die durch direkte Hilfeprojekte der Volkshilfe auch unterstützt worden sind. Das heißt, die waren alle auch geprüft auf die Armutsgefährdungsschwelle. Dann haben wir basierend auf den Umfrageergebnissen Beteiligungsformate entwickelt. Auf die werde ich heute jetzt noch genauer eingehen.
Und auf dem basierend, also auf den Ergebnissen aus den Formaten und aus der Umfrage, haben wir dann eine Broschüre entwickelt, die ist hier eben zu sehen. Wir haben sie auch draußen aufliegen. Da geht es eben um Wege zu einer armutssensiblen Klimakommunikation und ganz konkrete Impulse dazu, die wir hier geben. Ganz kurz noch ein paar Einblicke in die Ergebnisse der Umfrage. Vieles, was heute auch schon genannt wurde, hat sich bestätigt in unserer Befragung. Wir haben gesehen, dass armutsbetroffene Haushalte einfach sehr eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten haben aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln, aufgrund der schlechten Wohnverhältnisse. Wir haben gesehen, dass sie ein großes Gefühl der Ohnmacht empfinden, eben in Bezug auf die Anpassungsmöglichkeiten, aber auch in Bezug darauf, was sie eigentlich für das Klima tun können. Also auch hier fühlen sie sich ohnmächtig. Und was ganz spezifisch ist, auch für die Gruppe der Armutsbetroffenen in dem Kontext, ist, dass eine allgemeine Klimaangst sich bei ihnen ganz stark vermischt mit Zukunfts- und Existenzängsten. Das heißt, hier haben wir einfach ein erhöhtes Maß auch an psychischer Belastung bei der Gruppe der Armutsbetroffenen. Das Zitat, was ich mitgebracht habe, zeigt das auch nochmal. Ich darf das kurz vorlesen. Da hat uns ein Vater, den wir befragt haben, erzählt: Als erstes kommt die Familie, dann mache ich mir Sorgen um die Natur. Wenn das Klima endet, wie kann ich für die Familie sorgen? Alles hängt zusammen, Klima, Natur, Familie, Verwandte. Ich denke immer an die Katastrophen, erkläre meinen Kindern immer, dass wir das Klima schützen müssen, aber was kann ich alleine machen? Also hier kommt eben auch nochmal dieses Ohnmachtsgefühl ganz stark zum Ausdruck. Vor diesem Hintergrund haben wir dann eben klimapolitische Beteiligungsformate entwickelt und auch umgesetzt. Wir gehen davon aus, dass das die Voraussetzung eben dafür ist, auch adäquate sozial-ökologische Maßnahmen zu entwickeln, also wirklich diese Beteiligungsmöglichkeiten auch zu schaffen. Und ein ganz wichtiges Ziel dabei war es eben auch, Räume zu schaffen für Austausch und für Wissenstransfer, unter anderem auch für Gruppen, die normalerweise vielleicht nicht so oft im Austausch miteinander stehen. Die erste Methode, die wir da durchgeführt haben, war eigentlich eine klassische Fokusgruppe, die wir eben armutssensibel adaptiert haben. Hier geht es darum, dass wir auf der einen Seite Daten erhoben haben im Rahmen der Fokusgruppe und auf der anderen Seite aber auch einen Raum geschaffen haben, wo sich Personen untereinander austauschen können, die in derselben Lebens- oder in ähnlichen Lebenssituationen sind. Was ganz spannend war, war, dass wir hier auch Solidarisierungseffekte beobachtet haben. Also die Klientinnen haben dann Strategien ausgetauscht, haben sich gegenseitig ermächtigt und irgendwie bestärkt. Also das war ein toller zusätzlicher Effekt eben zu diesem Aspekt der Datenerhebung. Dann haben wir sogenannte aufsuchende Klimagespräche gemacht. Da haben wir eine Kooperation mit der Volkshilfe Wien durchgeführt, mit dem Volkshilfe Hafen. Ich habe das Plakat mitgebracht, was wir dafür erstellt haben. Bei der Methode ging es darum, dass wir besonders vulnerable und auch oft schwer erreichbare Gruppen mit der Methode auch abholen wollten, mit moderierten Diskussionsrunden und wirklich dorthin vor Ort zu gehen, wo die Klientinnen auch wohnen und Diskussionsrunden dort zu machen. In dem Fall war es jetzt zum Thema Energiearmut. Auch hier haben wir dann eben die Datenerhebung wieder kombiniert mit diesem Austausch. Dann haben wir einen qualitativen NutzerInnen-Test gemacht. Da haben wir mit der KEA zusammengearbeitet, die Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von Energiearmut, und die neue Webseite der KEA gemeinsam mit unseren Klientinnen getestet. Da haben sich die Klientinnen hingesetzt und haben diese Webseite sich durchgeschaut und evaluiert und auch Feedback gegeben. Und auf Basis dieses Feedbacks ist die Webseite dann nochmal angepasst worden und nochmal nutzerinnenfreundlicher gestaltet worden. Das heißt, hier ist direkt auch das Feedback der Klientinnen eingeflossen in dieses Informationsangebot. Und das letzte Format, was ich kurz präsentieren darf, das war das sogenannte Beteiligungsfrühstück. Das war ein moderierter Austausch zwischen armutsbetroffenen Menschen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Personen aus Behörden, von Institutionen, von auch Privatwirtschaft zum Beispiel, also klimarelevante Akteure und Akteurinnen, die hier an einen Tisch gekommen sind. Und was das Spannende war bei dem Format, war, dass wir eine Umkehr von gewohnten Rollen gemacht haben. Also unsere Klientinnen, die von Armut betroffen, die konnten erzählen, denen haben wir Fragen gestellt, die konnten Einblicke geben in ihre Lebensrealität und die anwesenden Stakeholder haben erstmal zugehört. Die konnten dann Nachfragen stellen, aber sie waren wirklich in einer passiveren Rolle und es ging einfach darum, sie auch nochmal stärker zu sensibilisieren für die Lebensrealitäten von armutsbetroffenen Menschen. Ganz kurz noch die Leitlinien, die uns einfach wichtig waren für die Konzeption dieser Formate. Auf der einen Seite der Aspekt der Wissensvermittlung. Uns war es ganz wichtig eben, dass wir die Klientinnen bei den Formaten nicht irgendwie belehren und ihnen sagen, so, das müsst ihr machen, um das Klima zu schützen, sondern dass es vielmehr darum geht, Informationen über Unterstützungsleistungen zu vermitteln, über Anpassungsmöglichkeiten und sie wirklich auch zu unterstützen. Auf der anderen Seite ging es um den Aspekt von Empowerment und Ermächtigung, das habe ich vorher schon angesprochen. Wir haben die Betroffenen auch wirklich als Expertinnen ihrer eigenen Lebenswelt, wir sehen sie an als Expertinnen und wir haben ihnen auch diese Rolle zugeschrieben in den Formaten. Auch das hat diesen Empowerment-Aspekt dann nochmal gefördert. Dann haben wir versucht, alle Informationen, die wir in den Formaten sammeln konnten, auch direkt für die anwaltschaftliche Arbeit zu verwenden und für die Advocacy-Arbeit, um hier eben auch die politischen Ableitungen treffen zu können und uns auch direkt einzusetzen für Verbesserungen für diese Gruppen. Und all das ist eben vor dem Hintergrund passiert, dass wir sagen, Klimagerechtigkeit ist irgendwie das Wichtigste. Wir verlangen nicht Verzicht im Namen von Klimaschutz von diesen Personengruppen, weil wir haben es auch vorher schon gehört im Vortrag von der Melanie zum Beispiel, Personen mit geringem Haushaltseinkommen haben ohnehin einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Noch mehr verzichten ist einfach nicht drinnen bei dieser Gruppe. Genau, deswegen haben wir hier eher auf strukturelle und klimasoziale Lösungen gepocht. Ansonsten noch ganz kurz weitere armutssensible Strategien, die wir angewandt haben. Eine armutssensible Sprache, Offenheit gegenüber armutsbezogenen Themen. Also Armut ist kein Tabu in unseren Formaten. Das ist ein Raum, in dem man offen sprechen kann über diese Themen. Die Personen haben eine Aufwandsentschädigung bekommen, wenn sie teilgenommen haben an den Formaten in Form von einem Lebensmittelgutschein. Es gab immer Kinderbetreuung bei den Formaten, um eben auch zum Beispiel Alleinerzieherinnen die Teilnahme zu ermöglichen. Wir haben die Formate auch immer kombiniert mit sozialarbeiterischer Beratung. Also es waren immer Sozialarbeiterinnen anwesend, die dann auch individuelle Fragen noch behandeln konnten mit den Klientinnen. Genau, und es gab auch immer eine kostenlose Verpflegung und die Möglichkeit, sich auch die Reste dann nochmal einzupacken, mit nach Hause zu nehmen. Das ist sehr gut angekommen, auch bei den Teilnehmenden. Genau, es hat einfach verschiedene Vorteile, wenn solche Formate von Sozialorganisationen durchgeführt werden. Wir haben einfach den Zugang zu der Zielgruppe. Das ist einfach eine Gruppe, die oft als hard to reach gilt, also schwer erreichbar, auch oft für die Forschung. Es ist ein bestimmtes Vertrauensverhältnis da und viele Erfahrungen bestehen einfach schon im Umgang mit diesen Gruppen. Genau, und jetzt möchte ich am Ende noch mal ganz kurz auf unsere klimasozialen politischen Ableitungen auch eingehen. Vieles wurde heute eh schon genannt. Es ist ganz wichtig, einfach auch den Wohnraum zu adressieren, die Wohnbedingungen zu verbessern. Es ist wichtig, den Zugang zu sozialen Dienstleistungen, zu öffentlicher Infrastruktur auch zu verbessern. Die Mobilität ist ein wichtiger Aspekt, aber eben auch leistbar und zugänglich, auch eben für Personen mit einem geringeren Haushaltseinkommen. Das Recht auf eine leistbare und saubere Energie, beispielsweise in Form von einer Energiegrundsicherung, die wir fordern. Und dann armutsfeste Sozialleistungen und Maßnahmen zur Umverteilung, wie etwa Vermögenssteuern, die einfach auch einen wichtigen Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit auch leisten können. Ja, das war's schon. Danke und freuen uns auf Fragen.
Ja, vielen Dank, Erich und Marie, für euren Beitrag über das politische Mandat von sozialer Arbeit, das wichtiger denn je ist und auch die motivierenden Beispiele für Dinge, die gut funktionieren im Verhältnis von Armut und dem Klimawandel und was man eigentlich machen kann. Die Broschüre liegt auch draußen auf unserem Infotisch, wenn Sie sich da noch vertiefen wollen, was gut funktioniert hat, wie man das Thema angehen kann mit all diesen Herausforderungen, von denen wir heute schon gehört haben. Vielen Dank euch für den Beitrag nochmal. Und wir sind damit auch schon am Ende von unserem heutigen Symposium angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die vor der Bühne, hinter der Bühne mitgeholfen haben, an unsere SponsorInnen, an unsere UnterstützerInnen und an unser tolles Volkshilfeteam. Besonders hervorheben möchte ich da die Caro und die Marie, die sich wirklich sehr in der Organisation und in der Vorbereitung engagiert haben. Und ich darf Sie nochmal um einen abschließenden Applaus für alle Beteiligten bitten. Danke.
Das war das Volkshilfe-Symposium 2025. Schön, dass Sie akustisch bei dieser wichtigen Veranstaltung bzw. bei dieser Sonderfolge von Fenninger trifft dabei waren. Alle Informationen zum diesjährigen Symposium, das vollständige Programm sowie die Präsentationen der Vortragenden finden Sie unter www.kinderarmut-abschaffen.at. Ein herzliches Dankeschön an alle Vortragenden, an alle TeilnehmerInnen, für die Unterstützung dieser Veranstaltung durch das Sozialministerium und an das engagierte Organisationsteam der Volkshilfe Österreich. Ihre Beiträge, Ihre Expertise und Ihr Einsatz machen deutlich, wie wichtig es ist, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gemeinsam zu denken. Zum Abschluss dieser Sonderfolge möchten wir noch auf die Podiumsdiskussion hinweisen, die am Ende des Symposiums stattfand und die wir in Folge als zweiten Teil gesondert veröffentlichen. In dieser Diskussionsrunde sprechen Expertinnen darüber, wie eine klimasoziale Politik konkret gestaltet werden kann, welche politischen und strukturellen Herausforderungen bestehen und welche Handlungsspielräume es gibt, um Kinder und Familien wirksam vor den Folgen der Klimakrise zu schützen. Am Panel Katharina Rogenhofer, Klimaexpertin, Autorin und Vorständin des Kontextinstituts für Klimafragen, Theresa Tausch, Fridays for Future, Sarah Schaar, ehemalige SPÖ-Landesrätin unter anderem für Umweltfragen in Kärnten, und Anja Haider-Wallner, Landeshauptmann-Stellvertreterin im Burgenland und Landesrätin für Klimaschutz und Nachhaltigkeit von den Grünen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.